Und ich glaube, Data Culture ist nichts, was sehr starr ist, sondern es gibt immer neue Aspekte, die wir mit reinbringen müssen, verständlicher machen müssen, damit sie am Ende zur Verhaltensänderung führen.
Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und heute spreche ich mit Bianca Scheffler. Sie ist eine Pionierin auf dem Bereich der Datenkultur, denn sie war eine der ersten, vielleicht sogar die erste Person, die im deutschsprachigen Raum den Titel Data Culture Director bekommen hat, und zwar bei der Swiss Re. Und wie sie dort Datenkultur implementiert mit ihren beiden wesentlichen Bereichen Engagement und Empowerment, das lernen wir in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Hallo Bianca, schön, dass du im Data Culture Podcast bist.
Hallo Carsten, schön dich zu sehen.
Bianca, ich freue mich ganz besonders auf unser Gespräch heute. Denn, soweit ich weiß, bist du die erste Person im deutschsprachigen Raum, die als Titel oder Funktionsbezeichnung im Unternehmen Data Culture im Titel hatte. Also dein konkreter Titel ist Director Data Culture und Innovation bei der Swiss Re. Und das schon seit Januar 21, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie ist es denn dazu gekommen? Musstest du da jemanden überreden und sagen, hey, Data Culture ist wichtig, oder ist das quasi ausgeschrieben worden? Wie kam es dazu?
Vielen Dank für deine Frage. Ich beschäftige mich schon sehr, sehr, sehr lange mit den allgemeinen Herausforderungen, wenn es darum geht, Data Analytics anzuwenden. Das ist nicht erst seit Januar 21 so, sondern das war schon vorher in Transformationsprogrammen so. Und wir haben relativ viel in den Bereich Plattformen, Technologie und Data Analytics investiert. Und ich hatte da wirklich auch schon sehr zeitnah die Möglichkeit, ganz tolle Plattformen und Technologien kennenzulernen. Was aber in all den verschiedenen Plattformen, die ich gesehen habe, Projekten und Initiativen, die wir hatten, ich gesehen habe, ist, dass am Ende es danach zählt, wie viele Menschen wir auf diesen Weg mitnehmen können, wie viel am Ende diese Technologie wirklich einsetzen können in ihrem, sage ich mal, wirklich täglichen Arbeitsabläufen und so weiter. Wenn Sie verstehen, wie diese Technologie eingesetzt werden kann, einfach auch neue Initiativen, sag ich mal, voranzubringen und so weiter, braucht es ganz, ganz, ganz viel Know-how, aber auch ganz viel, wir sagen immer Mindset und auch das Verhalten, dass wir das machen. Und das passiert nicht natürlich. Das ist mir ganz klar geworden, dass Leute, die aus IT-technischen Technologiefunktionen kommen, ganz häufig diesen Baukasten mitbringen. Für uns ist das unsere Alltagsarbeit. Aber für ganz viele Menschen, die andere Berufe erlernt haben, anderen Hintergrund haben, Business-Experten, Legal-Experten, Risikomanagement-Experten, die haben diesen Baukasten nicht. Und damit wir erfolgreich werden mit diesen ganzen Plattformen, mit den Möglichkeiten, die uns Data und Technologie bringen kann, müssen wir die Menschen mitnehmen. Und das war im Prinzip unser Grundgedanke, der hinter Data Culture steckt. Der hieß am Anfang ganz anders. Ich glaube, ich hatte auch eine Zeit, da hieß ich Data Economist, weil da ging es darum, wie generieren wir Wert. Also es ging immer um den Value, um den Wert, den wir generieren können, wenn wir Daten und Plattformen verwenden. Das heißt, die Arbeit mache ich schon viel länger, als dass ich den offiziellen Titel trage. Im Jahr 2020 haben wir einen Chief Data Officer announced als Gruppenorganisation, die Swiss Re. Und ich habe damals Ian Haycock angerufen und habe ihm erklärt, was ich sehe, welchen Bereich wir ausbauen müssen in der Strategie. Und so ist Data Culture einer von 6 Pillars in der Strategie geworden und somit auch in der Organisation sichtbar.
Ist das die Datenstrategie der Swiss Re dann, wo es Data Culture quasi ein Pillar geworden ist?
Ja, das ist die gruppenweite Data Analytics Strategie, basierend auf 6 strategischen Zielen. Das eine ist natürlich, dass die Datenstrategie ganz nah an der Business Strategie hängt. Und dann haben wir natürlich die Bereiche Foundation, das sind alle die Grundlagen, Governance, Master Data und so weiter. Wir haben Governance als eigenen Pillar, weil das ist sehr wichtig, über alle Bereiche herauszutragen. Technologie, Analytics, also unsere Data Scientist, und daneben dann auch Culture als gleichwertiger Pillar.
Super. Und wie viele Menschen machen das oder wie viele sind damit beschäftigt?
Ich würde ja gerne sagen, dass wir alle damit beschäftigt sind, weil wir alle irgendwo auf diesem Veränderungsweg sind. Generell, unser Data Culture Team ist, seitdem wir das verankert haben, immer am Wachsen. Das kann ich ganz klar so sagen. Wir haben in einem kleineren Team in dem ersten Jahr angefangen, auf der Gruppenseite die ersten Ideen zu verwirklichen. Heute beinhaltet das Team, ich glaube, an die 8 bis 10 Leute, die exklusiv in diesem Bereich in der Organisation arbeiten, aber wir consulten natürlich sehr viele Initiativen, sehr viele Projekte, sehr viele Businessbereiche und helfen in den Businessbereichen genauso auch diese Data Culture, Data Pioneers, wie wir sie nennen, aufzubauen. Und deswegen kann ich sagen, ich hoffe, dass wir inzwischen schon mehrere hundert natürlich da aktiv engagiert haben, aber so ist der aktuelle Stand, den wir dort investieren.
Super. Das heißt, also als Gruppenfunktion steuerst du das dann quasi oder verantwortest das und guckst dann, dass du in allen Bereichen dann Pioneers, finde ich einen sehr, sehr schönen Namen, also Pioneers findest, die dann quasi auch Data Culture in einzelnen Bereichen weitertreiben, vorantreiben.
Genau. Es geht nicht immer unbedingt nur um den Bereich Data Culture. Warum braucht es Pioneers? Jeder kennt das, wenn wir über Veränderung, über Change Management reden. Man kann nicht von außen irgendetwas anstoßen, um zu verändern. Deswegen haben wir auch ganz klar sehr, sag ich mal, starke Ziele in den einzelnen Culture-Aktivitäten. Wir wollen sehr viel Engagement, wir wollen sehr viel Mitverantwortung in den Bereichen. Ich kann nur von außen Ihnen Ideen geben, wie Sie das in Ihrem Bereich umsetzen könnten, was Ihnen wichtig ist. Dafür zählt aber auch ganz klar, wie arbeitet diese Organisationseinheit gerade? Was sind diese Themen? Und Sie müssen Ihre Data Culture Ihren eigenen Bereichen anpassen. Das kann man nicht von außen machen.
Absolut. Also eben das Beeinflussen, dass dann die Kultur sich quasi entwickelt. Jetzt hast du schon über Engagement gesprochen, aber nochmal ganz kurz die Rückfrage, das zentrale Team, wie viel sind das, die es also wirklich als Hauptaufgabe haben, das anzutreiben im Unternehmen?
Also auf der Gruppenseite?
Ja, genau.
Haben wir jetzt insgesamt, ich glaube, 10 Personen, die das vorantreiben.
Wow, das ist ja mal wirklich ein Statement auch irgendwo für die Wichtigkeit des Themas. Bevor wir jetzt zu diesen konkreten Dingen gehen, die ihr da macht, vielleicht nochmal ganz kurz, dass wir uns das besser vorstellen können. Swiss Re sagt vielleicht nicht eben was, vielleicht gibt es uns nochmal ganz kurz den Kontext, ja, was ihr tut, wie groß ihr seid, dass man nochmal so ein bisschen besser versteht, in welchem Umfeld du da agierst.
Ja, sehr gern. Also wir sind Swiss Re, ist eine Rückversicherungsorganisation. Für viele sagt der Geschäftsbereich nicht sehr viel. Wir zählen natürlich immer unter entweder Versicherung, Rückversicherung oder unter der Finanzindustrie. Für Datenexperten einfach mal so ein bisschen einen Outlook zu geben, was wir machen. Wir stehen im Prinzip für den Risikotransfer hinter allen Erstversicherern. Das heißt, wir gehen nicht zu dem Endkunden wie zu dir persönlich und bieten Versicherungspolicen an. Wir machen das akkumuliert, um sehr, sehr, sehr große Risiken oder Events abzubilden. Die Events, die wir versichern, das sind im großen Teil Naturkatastrophen, Desasters wie Tsunamis, Erdbeben, also alles, was man unter Naturkatastrophen verstehen kann. Wir haben große Bereiche im Leben und Life and Health, also Gesundheitsbereich. Pandemie ist zum Beispiel ein Punkt gewesen. Wir hatten Pandemiemodelle und es war überhaupt keine Überraschung, dass eine Pandemie kommt. Die größere Überraschung war, wie diese Welt und verschiedenste Sachen darauf reagieren und was das dann für Effekte hat. Das heißt, wenn wir das mal auf den Datenbereich anschauen, was wir machen, wir nehmen alle Daten, die wir irgendwo sehen und haben können, um zu evaluieren, wie wahrscheinlich sind gewisse Events und Risiken, dazu zählen zum Beispiel auch Man-Made Disasters, und was sind die Konsequenzen von solchen Events? Denn am Ende, wenn Infrastruktur in Erdbeben kaputt geht, wenn große Bereiche, wie jetzt bei einer Pandemie im Gesundheitsbereich, betroffen sind, dann braucht es eine sehr große Anzahl von finanziellen Investments, das am Ende wieder aufzubauen. Und das im Prinzip macht die Rückversicherung. Wir schauen uns Desaster-Szenarien an, wir bewerten die, wir bieten dann sozusagen den Risikotransfer für Erstversicherer, aber auch im Private-Public-Sektor-Bereich. Das heißt, beraten auch natürlich große Organisationen, wie können wir präventiv auf das Ganze einwirken? Und für mich, ich bin jetzt 7 Jahre bei der Swissre, habe ich das vorher gar nicht so gesehen, wie spannend diese Datenbereiche bei uns eigentlich und auch wie divers sie sein können, wie verschiedene Sachen wir angucken können.
Ja, klingt super spannend. Jetzt aktuell gab es ja diesen riesigen Hurrikan in Florida, der wirklich auch riesige Zerstörungen dahinterlassen hat. War das dann auch etwas, wo ihr sagt, naja, das hatten wir eigentlich schon in unseren Modellen, dass sowas passieren kann? Also ist das jetzt etwas, wo man dann auch davon ausgehen kann, dass jetzt zum Beispiel die Rückversicherer da dann auch genug finanzielle Mittel für vorhalten, für solche Ereignisse?
Wir haben aktuell Hurricane Season. Wir kennen die Gebiete weltweit, die von Hurricanes betroffen sind, von dann auch, sage ich mal, diesen Second Perils, das heißt die Hurricanes, Fluten und gewisse Sachen, die dann natürlich passieren. Diese Gebiete, was wir jetzt auch gerade wieder in Florida sehen, das ist uns bekannt. Und wir wissen auch schon anhand unserer Modellen, dass gewisse Risiken immer größer werden und wir wirklich in einen Bereich kommen, wo wir irgendwann nicht mehr solche Sachen übernehmen können. Deswegen ist uns persönlich seit sehr vielen Jahren, natürlich machen wir auf die Klimakrise aufmerksam, die Szenarien, die kann man bei uns im Sigma-Report anschauen, der ist öffentlich zugänglich. Wir können dort, sage ich mal, Evaluation Studies sehen, was sind Risikenszenarien, wenn wir über eine gewisse Temperaturerhöhung kommen, ab wann ist es im Prinzip dieses Risiko nicht mehr tragbar und wir müssen mit Schäden rechnen, die irreversibel sind. Das heißt, wir haben diese Modelle und wir sind natürlich immer noch auf dem Weg, sage ich mal, als Vorreiter da zu informieren und so weiter, damit wir gewisse Risiken ausbauen können. Ein Hurricane ist heutzutage keine Überraschung.
Und ist es dann tatsächlich so, dass ihr sagt, diese Katastrophen werden aber doch heftiger oder häufiger? Oder ist das eigentlich nur eine Nachrichtenlage, wo es einem schwerfällt, bei den vielen Nachrichten, die man bekommt, das jetzt einzuordnen, ob das jetzt wirklich mehr wird oder ob man eigentlich nur mehr davon informiert oder überflutet wird quasi? Also seht ihr das in den Daten?
Es ist natürlich, wenn wir Daten anschauen, haben wir natürlich heute im Informationszeitalter mit Internet, mit unseren ganzen Nachrichtendiensten natürlich viel schneller und mehr Zugriff auf die Informationen. Es gibt verschiedene Szenarien, die natürlich immer wahrscheinlicher werden. Wir sehen zum Beispiel, immer mehr hören wir über Terrorismus. Aber wenn ich zum Beispiel diese Modelle anschaue, hatten wir schon schlimmere Zeiten in diesem Jahrhundert. Nur wir hören jetzt natürlich mehr. Im Naturkatastrophenbereich sehe ich das anders. Da sind wir ganz klar sehr unterstützend auf dem Weg, diese Klimaziele zu erfüllen. Denn wir sehen schon, wenn wir gewisse Kriterien nicht einhalten können, dann werden wirklich größere Naturkatastrophen wahrscheinlich. Wir haben die Flut letztes Jahr in Deutschland gesehen, die für viele sehr überraschend kommt, die, glaube ich, auch inzwischen viele verstanden haben, was dann alles danach passieren kann. Das heißt, Infrastruktur ist nicht mehr zugänglich, Mobiltelefone funktionieren nicht. Man muss, sage ich mal, da auch umdenken, wie Katastrophenhilfe passieren kann und sollte in Gebieten, wo wir, sage ich mal, gar nicht damit gerechnet hatten, dass so etwas passiert. Und ich glaube, deswegen sollte uns allen, sage ich mal, sehr stark daran liegen, dass wir diesen Planeten schützen, denn die Katastrophen werden nicht weniger und wir sind hoffentlich alle daran interessiert, dass wenig passiert.
Absolut, ganz bestimmt. Jetzt, so wie du es schilderst, sind ja quasi Daten schon immer wesentlicher Teil des Geschäftsmodells eines Rückversicherers und auch die Modellierung und die quasi auch die Prognostik ist euch ja überhaupt nicht fern, sondern von Anfang an auch Teil, Kern eigentlich ja des Geschäftsmodells. Provokante Frage, warum gibt es dann nicht schon immer eine sehr gute Datenkultur im Unternehmen?
Das ist sehr spannend. Ich kann schon sagen, dass die Rückversicherungsindustrie an sich und auch natürlich die Swissre, es hat mich immer sehr beeindruckt, sehr wissenschaftlich unterwegs ist und wir natürlich sehr viele Experten haben, die, wie du schon sagst, seit Jahren an Risikomodellen arbeiten. Man muss sich aber vorstellen, wie an jede andere, sage ich mal, große Organisation sind wir in dieses digitale Zeitalter hereingewachsen. Das heißt, was vorher sehr manuell war, wurde immer durch Systeme unterstützt und digitalisiert. Und wie jede andere große Firma hat das am Anfang sehr dezentral stattgefunden. Das heißt, wir hatten in Finance-Bereichen Systeme, im Risikomanagement verschiedenste Systeme, im HR-Bereich. Wir sind eine globale globale Company. Am Anfang war das auch noch sehr lokal. Das heißt, wir haben unterschiedliche Systeme für auch unsere Verträge, für Claims, die dann sehr regional aufgebaut wurden. Im Zuge von Globalisierung und auch als Company, mit dem wir enger zusammenwachsen, ist einmal, jeder kennt das, Systemarchitektur und Infrastruktur wächst näher zusammen. Dann muss man sich Gedanken machen, welche Daten sind in welchen Systemen, wie passen die zusammen? Und dann kommen die Standardthemen, wie mache ich mir um die Organisation dieser Daten, Stammdaten, Referenzwerte, Interfaces. Und dann macht man sich natürlich Gedanken über Technologien, wie bringen wir diese Daten zusammen. Und da sind wir, glaube ich, wie jede andere Firma auf diesem Digitalisierungsweg. Wir können heute sagen, ich glaube, wir haben einen Großteil Zugriff auf unsere Daten geschafft, sage ich mal, zu verbinden und zu vereinheitlichen. Aber es ist ein Weg und wie gesagt, uns gibt es, weil wir genau uns auch noch auf diesem Weg befinden.
Wie viele Menschen arbeiten bei der Swiss Re?
Wir sind weltweit, ich glaube, nur an die 13.000. Wenn man das vergleicht mit einem Erstversicherer, die viele kennen, die natürlich Hunderttausende von Mitarbeitern haben, sind wir eine relativ kleine Organisation.
Na gut, aber immerhin, 13.000 Menschen brauchen ja auch eine Datenkultur, auf jeden Fall. Jetzt hast du ja gerade angesprochen, du hast gesagt, das, was wir in unserem Bark Data Culture Framework Data Access nennen würden, also überhaupt mal Zugang zu Daten zu bekommen, also auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verständlich zu machen, was es für Daten gibt. Das klang gerade so ein bisschen durch, als hättest du gesagt, da wärt ihr schon relativ weit. Stimmt das? Und dann, falls ja, wie habt ihr das gemacht?
Also dazu zählen natürlich schon einige, sage ich mal, Vorstufen, die diese Firma durchlaufen hat. Ich war sehr beeindruckt, als ich vor 7 Jahren zu der Firma kam, hat mir eine ein Faltblatt in die Hand gedrückt, was sie damals verteilt haben. Das war von 1994 und das hat den Mitarbeitern Referenz- und Masterdaten erklärt. Dann habe ich kurz überlegt, ist das 94? Ich habe dieses Faltblatt bis heute, weil ich das ganz spannend fand, weil das im Prinzip das erste Teil von Data Culture ist, dieses Engagement. Wie kommt zu diesen Menschen, die am Ende das umsetzen müssten. Und das war sehr beeindruckend und du kannst dir vorstellen, wenn schon zu dieser Zeit sich Gedanken gemacht wird, wie standardisiere ich gewisse Datenstrukturen, dann war natürlich der nächste Weg, dass man das auch mit Plattformen unterstützt. Wir haben derzeit eine relativ große Ambition, unseren Datenkatalog wirklich, der ständig gefüllt wird mit Metadaten. Was gibt es für Daten? Muss ich vorstellen, wir haben natürlich nicht nur interne Daten, wir haben auch externe Daten. Wir kaufen Daten ein, wir brauchen Newsfeeds, wir brauchen Satellitenbilder. Also wirklich eine Vielzahl von unterschiedlichen Datensets, die in gewissen Bereichen relevant wird. Und uns ist es sehr wichtig, dass natürlich nicht Datensets, die vielleicht an unterschiedlichen Stellen gebraucht werden, doppelt gekauft werden. Weil auch wir sind eine große Organisation und so können wir sicherstellen, dass einmal wir einen großen Katalog, eine Übersicht der Daten haben. Und das Zweite ist natürlich auch den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, dass sie diese Daten, wenn sie in gewissen Bereichen schauen, wirklich zugänglich machen. Diese Plattform nennen wir Data One. Das ist aber nur ein Metadatenkatalog. Im Analytics-Bereich haben wir auch eine andere große Plattform, wo dann auch physisch schon per Interfaces diese Daten zusammenkommen und wir so, sage ich mal, sehr dedizierte Modelle in den verschiedenen Bereichen anschauen können, weil dort haben wir die Möglichkeiten, dass A, diese Daten schon vorliegen und B, dann auch die möglichen Data Analytics-Tools in der Plattform vorhanden sind, das anzuschauen.
Ich hätte eine Frage zu beiden diesen Plattformen. Erstmal vielleicht den Datenkatalog, der erstmal nur Metadaten beinhaltet. Sind das jetzt primär technische Metadaten, also quasi was für eine Datenbank, wo liegt das? Oder gibt es da auch entsprechend, was wir Business-Metadaten nennen, also auch eine Erläuterung, eine inhaltliche Erklärung, vielleicht sogar bis dahin, was kann ich eigentlich mit diesen Daten tun? Oder auch eventuell sogar eine Verantwortung für Daten. Ist das alles da drin?
Ja, genau. Also das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht so für alle Daten, aber das Ziel ist keine technischen Metadaten. Damit kann wenige Businessmenschen etwas anfangen. Es geht darum zu erklären, was ist das für ein Datenset, was beinhaltet es und was beinhaltet es nicht. Und du sagst schon ganz richtig, für welche Verwendung ist es vorgesehen. Es gibt sehr generische Daten, die wir natürlich sehr generell in vielen verschiedenen Analytics Cases anwenden. Aber es gibt auch sehr spezielle, die für ein gewisses Risikomodell und so weiter. Und es geht in diesem Datenkatalog, in Data One, geht es, wie gesagt, darum, das von einem Business-Kontext her zu beschreiben. Das heißt, eine Beschreibung, die muss dort verständlich sein. Und natürlich gibt es dann auch Informationen, wo wären diese Daten zu finden, wenn ich etwas damit machen möchte und wer ist dafür zuständig. Das heißt, auch governance-mäßig, wer sind die Data Owner? Sind das interne, sind das externe Daten und so weiter? Das sind Dimensionen, die sehr wichtig sind und die auch gefüllt werden müssen. Das heißt, all diese Punkte sind gegeben, aber unser Ziel ist es natürlich immer, so allgemein verständlich wie möglich diese Informationen dort zu hinterlegen.
Und jetzt die Gretchenfrage, wer befüllt denn diesen Katalog und kümmert sich darum, dass der aktuell bleibt?
Ich kann das gerne nochmal mit unserem Data One-Team anschauen, aber wir haben am Anfang, und das ist ähnlich wie das, glaube ich, viele Initiativen in gewissen Organisationen schaffen, wir haben Businessbereiche, die sind sehr weit voran aufgrund von der Natur von ihrem Business und aufgrund von dem Bedarf, den sie haben für starke Governance und so weiter. Und da kann ich sagen, dass da die Businessabteilung selber ihre Data Stewards und ihre Data Owner hat, um diesen Datenkatalog zu befüllen. Und auch so funktioniert das Ausrollen von so einem Projekt. Man arbeitet natürlich zuerst mit dem, sag ich mal, hohen Bedarf von Organisationen, die das schon brauchen und die natürlich auch die genötige, Manpower mitbringen, das zu füllen. Und das läuft sich dann aber immer weiter, weil dann natürlich wir über unser Engagement, über unsere Data Stories auch teilen, was sie dadurch dann imstande sind, für ihre Business-User oder für ihren Bereich zu ermöglichen. Und dann kommt die nächste Abteilung und sagt, hey, da wollen wir mit dabei sein. Und da wir auf der Gruppenstufe sind, ist es natürlich immer, dass unsere Services für alle in der Organisation zur Verfügung stehen.
Okay. Du hast diese zweite Plattform genannt. Ich nenne sie mal Analytics-Plattform. Die Frage von mir dazu wäre, denkt ihr auch in Produkten, egal ob ihr das jetzt Datenprodukte oder irgendwie anders nennt, und werden die auch auf dieser Plattform zum Beispiel publiziert oder was macht ihr damit? Ja, ich habe ja dann auch ein Ergebnis, ich baue ja Modelle oder ich habe ein Dashboard oder ich habe irgendwelche auch Datensätze, die vielleicht angereichert sind etc., die ja wahrscheinlich dann auch von anderen im Unternehmen genutzt werden sollten. Wie geht ihr mit dieser Thematik um, Datenprodukte und die Verbreitung, die Information darüber?
Absolut. Wir sind eine agile Organisation, das heißt, wir arbeiten mit Product Area Leads und Product Ownern. Und du kannst dir diese Analytics-Plattform in zwei Teilen vorstellen. Der eine Teil, der wird stark durch die Gruppe organisiert und wir nennen das die Data Connected Company. Das sind diese Strukturen, die aus unseren eigenen Unternehmen kommen und die miteinander vernetzt werden. Das ist im Prinzip die Kompetenz, die, sag ich mal, zentral zur Verfügung gestellt wird. Wir haben da Data Engineers, wir haben da Architekturexperten, die vernetzen diese Daten. Und dann gibt es natürlich für die verschiedenen Businessbereiche, wenn sie diese vernetzten Daten haben, dann kommen dort Produkte, sage ich mal, aus diesen Ideen heraus. Wenn wir jetzt die Daten da drin haben, was können wir damit machen? Und die sind sehr spezifisch aufgrund von der Organisation oder der Businessabteilung, die das beinhaltet. Und diese Product Owners sind dann aber auch im Business. Das heißt, wir haben sozusagen ein Backend, was sozusagen sich darum kümmert, dass Interfaces gebaut werden, dass Daten befüllt werden. Da gibt es auch die Governance-Strukturen, die Data Ownership. Man kann zum Beispiel in dieser Plattform einfach auf ein Datenset klicken und weiß genau, wer dafür verantwortlich ist und der mir weiterhelfen kann, wenn ich Fragen habe. Das heißt, die Vernetzung findet zentral statt und dann gibt es natürlich immer Anforderungen, Produkte dann in diesen verschiedenen Abteilungen aufzubauen und diese Product Owner sind im Business verankert und diese sind, glaube ich, stetig wachsen, diese verschiedenen Produkte. Und manche Produkte brauchen neue Daten, dann gibt es ein Feedback-Loop und man schaut an, okay, braucht nur ihr diese Daten oder gibt es noch einen anderen Anwendungsbereich? Und so entwickelt sich das generisch immer weiter. Man muss sich vorstellen, dass diese, wir nennen die Analytics-Squads, die Product Owner, sind im Business verankert. Die sind nicht zentral in einer Datenorganisation, aber das sind Datenexperten, die für ihren Businessbereich ihre Produkte entwickeln.
Wie organisiert ihr, oder vielleicht auch, wie auch immer es gemacht wird, aber wie organisiert ihr die Kollaboration oder die Information, auch Kommunikation zwischen diesen Bereichen, um genau zu sagen, hey, wir haben hier dieses Produkt, vielleicht ist es auch für andere spannend oder auch die Möglichkeit zu schaffen, quasi mal bei anderen vielleicht nachzufragen, habt ihr da und da was? Wie funktioniert das?
Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das eine ist natürlich, wo ich immer stark drauf setze, ist Kommunikation. Wir haben Kommunikationsexperten auch bei uns im Data Culture Bereich, die Data Stories erzählen. Wir laden sogar zu Produktreviews ein. Das heißt, wir haben Data Stories, wo verschiedenste Bereiche ihre Produkte vorstellen und da kann die ganze Firma dran teilnehmen und kann schauen, aha, so haben sie das umgesetzt, diese Daten verwenden sie Und man muss natürlich gewisse Zeit investieren, sich das auch anzuschauen und offen zu sein. Ich glaube, unsere Firmenkultur, die unterstützt das, dieses Oneness, dass wir alle zusammen das erreichen wollen. Die Organisation auf der strategischen Seite wird natürlich über Operational Key Results, das heißt, wir haben verschiedenste Ziele definiert und die Bereiche können im, im Quartalsabstand rapportieren, was tun sie, um diese Ziele zu erreichen. Also das eine ist die, menschliche Vernetzung, der Wissensaustausch und das wirklich präsent und transparent machen, was möglich ist, beziehungsweise was gerade gemacht wird. Und das andere ist natürlich, dass wir das auch in unseren Zielen verankern und auch, uns anschauen, in welchem Bereich wachsen wir, welche Dinge sind gerade notwendig, um auch unsere Kapazitäten dann steuern zu können.
Spannend. Das heißt, viele Menschen in Organisationen haben datenbezogene Ziele, kann man das so sagen? Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen konkreter machen, was das sein könnte. Gerade jetzt vielleicht auch Richtung Datenkultur, wo wir ja auch Themen haben, die manchmal ein bisschen schwer zu messen sind, ja, gerade so Kommunikation oder habt ihr da Ansätze, Ideen zu?
Genau. Ich nehme es vielleicht mal als Beispiel, wie meine und die Ziele unseres Teams definiert sind und übergreifen im Prinzip drei Bereiche. Und die Bereiche werden mit unterschiedlichen KPIs gemessen. Nehmen wir mal den Engagement-Bereich. Das heißt, da können wir ganz klar auflisten, wie viele Informationssessions machen wir, wie viele Präsentationen. Wir haben ein internes Yammer. Das heißt, wir können dort tracken, wenn wir unsere Newsletter, unsere Data Stories publizieren, wie viele Leute liken das, teilen das weiter, wie viele nehmen daran teil. Das heißt, wir können ganz klar sagen, viele Menschen wir mit, dem ersten Kommunikation erreichen können. Aber das heißt ja noch gar nichts, ob man jemanden mit neuen Verhaltensweisen, neuen Skills und so weiter erreicht hat. Der zweite Bereich ist sehr klassisch Education. Wir bieten sehr ausreichend Weiterbildungsmöglichkeiten in allen Databereichen, sei das im sehr technischen Bereich, Data Science, Programmierung, Datenarchitektur. Für verschiedenste Jobprofile bieten wir da Ausbildungen an, aber das Allerwichtigste ist uns auch für die breite Masse Data Literacy anzubieten, Data Storytelling. Wir erreichen dort auch sehr oft Senior Management, die uns für gewisse Sessions buchen, um ihnen gewisse Datenthemen näher zu bringen. Das lässt sich natürlich auch messen, da wie viele Menschen erreichen wir mit Education. Aber ich denke, auch da sind wir immer noch, nur weil jemand ein Training oder eine Online-Session gemacht hat, hat er vielleicht noch gar nicht verstanden, wie er es in seinem Bereich umsetzen kann. Und da kommen wir dann zu dem, wir nennen das Empowerment. Also wir müssen messen, ändern jetzt wirklich Personen ihr Verhalten? Und ich glaube, das können wir nicht ihnen alleine überlassen. Da müssen wir sie begleiten. Und das machen wir mit Data Camps. Das heißt, wir setzen uns mit den verschiedenen Businessbereichen zusammen und gehen mit ihnen auf diese Datenreise. Wir explorieren, welche Daten sie vielleicht noch anschauen wollen, was sie überhaupt mit Daten erreichen wollen, in welchen Bereichen sie gewisse Cases umsetzen können, bringen dafür dann Experten aus dem Datenbereich und können so in einer Art, Camp-Style und Design-Thinking neue innovative Produkte dann mit ihnen zusammen entwickeln. Am Ende zählt natürlich, wie viele Leute sich auf diesen Plattformen dann einloggen. Wie viele neue Produkte gibt es und werden die überhaupt genutzt? Und das sind dann am Ende die Ziele, wo wir sehen, aha, wir hatten jetzt in einem Businessbereich hat sich schlagartig Recurring User, das heißt nicht ein User, der sich einmal während unserer Session eingeloggt hat, sondern wie viele User haben sich die letzten 5 Wochen täglich oder mindestens alle 2 Tage eingeloggt. Und wenn man da über die 400, 500 Grenze kommt, dann kann man wirklich sagen, aha, es hat sich in dieser Organisation etwas am Verhalten geändert.
Spannend. Also Engagement, sehr stark Kommunikation und Empowerment. Das ist also, habe ich jetzt so verstanden, wirklich ein bisschen eine Begleitung in der Umsetzung. Also dann eben vielleicht klang so nach Workshops, ja, wo man wirklich sagt, okay, deine Daten, wie kann man jetzt damit was machen? Also quasi den Ball ins Rollen zu bringen, könnte man vielleicht sagen. Etwas konkreter, jetzt also nicht nur Allgemeinschulung, Data Literacy, sondern auch Hands-on mit Daten etc.
Genau.
Super.
Ich glaube, das, weil du sagst Hands-on, das ist immer der wichtigste Schritt. Und wir hatten die Möglichkeit, dass einige unserer Business-Abteilungen das sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Und es ist für mich extrem eindrücklich gewesen, wie einige unserer Business-Abteilungen, zum Beispiel Corporate Solutions, ihr Senior Management für Hands-on-Sessions eingeladen hat. In diesen Sessions haben wir keine Slide. Wir haben keine Vorinstruktionen, was sie denn tun müssen, sondern wir kommen zu diesen Sessions senden Ihnen einen Link und Sie loggen sich live in unsere Analytics-Plattform ein und wir begleiten Sie auf dem Weg, diese ersten Schritte dort zu machen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Faktor. Es herrscht unheimlich viel Unsicherheit bei Leuten, die nicht diese natürlichen Skills haben. Jeder hat diese Erfahrung gemacht mit Excel oder anderen. Oh, dann habe ich was gelöscht. Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Oh, ich komme nicht wieder zurück. Das passiert nicht. Und diese Angst nehmen wir, indem wir sagen, schau, wir sind hier. Wir gehen mit euch zusammen durch und wir machen auch, wir zeigen Ihnen Fehler, die passieren können, wenn man gewisse Sachen macht. Und dann sehen wir, dass vielleicht nicht das rauskommt in der Visualisierung, was wir uns vorgestellt haben. Und es ist gar kein Problem. Die Daten sind ja immer noch in der Plattform. Wir können zurückgehen und können es anpassen. Und ich glaube, dieses Begleiten auf dem Weg und nicht alleine lassen und so ein bisschen diese Angst nehmen, dass man irgendwas kaputt macht. Weil das muss man begleiten. Wenn man Ihnen nur ein Online-Training schickt, hat man nicht die Kontrolle, wie fühlen Sie sich, wenn Sie dann das erste Mal an diesen Daten arbeiten müssen.
Okay. Bevor ich Menschen begleiten kann, muss ich Ihnen ja erstmal klar machen, was das überhaupt ist, dass das wichtig ist, etc. Also nochmal quasi dieser Engagement-Bereich, die Kommunikation. Ich glaube, ist soweit verstanden. Aber vielleicht hast du noch so ein paar konkrete Ideen, Tipps, Erfahrungen vor allem für die Hörerinnen und Hörer hier. Also was funktioniert da nach deiner Erfahrung am besten? Wie kann ich das Thema am besten in die Organisation bekommen, Menschen auch davon überzeugen, sich das mal genauer anzuschauen?
Was ich persönlich sehr stark gelernt habe, und da muss ich einfach dazu sagen, ich komme aus diesem Bereich und ich war immer fasziniert von Daten, von Analytics, was wir dort machen können. Und ich habe gemerkt, dass viele alltägliche Worte, die wir im technischen Bereich verwenden, die sagen vielen Personen aus dem Business-Bereich nichts. Das heißt, der erste Hinweis, den ich geben würde, versucht es in kleinere Stücke zu packen. Gar nicht große Informationen, viele Informationen in etwas zu verpacken, sondern wirklich kleiner zu verpacken. Wirklich kleine Informationsbytes mit einem kleinen Link. Ah, wir haben hier eine Information für euch vorbereitet. Ich habe zum Beispiel an einem Post erklärt, was Dark Data ist. Das ist immer sehr attraktiv, wenn es neue Terminologien gibt, die Menschen nicht wissen, und habe einfach in einer kurzen Definition mal erklärt, was Dark Data ist. Und dann kann man das verpacken mit einem Link zu einer Data Story, zu einer Plattform von uns oder zu irgendeinem passenden anderen Thema. Das heißt, man muss es erstens verdaubarer, digestible machen für Leute. Und dann natürlich macht es attraktiv, macht es spannend, macht es auch ein bisschen mit Spaß. Wir haben kleinere Competitions, wo man das was gewinnen kann, indem man einfach den Beitrag, den wir gerade geteilt haben, noch mit den Kollegen teilt. Und aus diesen Leuten, die dann wirklich unseren Beitrag geteilt und geliked haben, verlosen wir kleinere Preise.
Super. Was sind jetzt die zentralen Medien? Du sprachst gerade von einem Blog. Wie transportiert ihr die Nachricht?
Genau. Wir haben so ein SharePoint, wie andere Firmen wahrscheinlich auch. Und intern passiert sehr viel Kommunikation über diese SharePoint-Sites. Und wir haben eine SharePoint-Site, auf der wir Data Stories veröffentlichen, wo aber auch persönliche Leute einen Blog schreiben, um einfach ihre persönliche Erfahrung mit auf dem Weg etwas Neues zu lernen, einfach wo man das mal lesen kann. Aha, warte mal, die Person, die kommt nicht aus dem Data-Bereich, aber die hat jetzt was Neues gelernt und sie schreiben darüber. Das heißt, der zentrale Punkt ist natürlich, auf diesen Sites Stories verfügbar zu machen, Leute austauschen zu lassen und so weiter. Ein wichtiger Informationskanal ist natürlich die Jammer-Kanäle, die man folgen kann, um diese Informationen zu bekommen. Und da können wir natürlich auch, weil wir hatten uns über KPIs unterhalten, da sehen wir natürlich auch, wie engagiert sind verschiedene Bereiche bei unseren Posts und so weiter. Und das ist natürlich nicht so, dass wir zentral immer posten. Das ist natürlich am Anfang etwas, was man sehr viel macht, aber mir geht es über, einfach Leute zu motivieren, hey, erzähl doch deine Geschichte. Hey, ihr habt doch so ein tolles Datenprodukt, erzählt doch darüber. Nehmt doch mal ein kurzes Video auf und postet das mal. Und so, sage ich mal, unterstützen wir die Vernetzung der Themen, aber auch der Menschen, und die können sich dann immer weiter austauschen und das anwenden.
Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Also für mich war jetzt zusammenfassend, wenn man jetzt sagt, wie kommuniziere ich am besten über Datenkultur? Ich habe es jetzt so verstanden, geh dahin, wo die Kommunikation eh schon stattfindet. Bei euch wäre das dann SharePoint und Yammer. Mach es persönlich, ja, also Stories, Menschen irgendwo mit einmal einzubeziehen, aber sozusagen auch die persönliche Story zu hören. Und dann mache es verständlich. Ja? Also immer drüber nachdenken, dass andere oder viele Menschen mit unserem Fachvokabular gar nicht viel anfangen können. Ja. Das war super. Und gab es auch Dinge, die nicht so gut funktioniert haben? Also ich frage mal ganz offen, man kann ja auch lernen von Dingen, wo andere was versucht haben, was sich dann aber herausgestellt hat, das funktioniert gar nicht so, wie man sich das eigentlich dachte. Gab es da irgendwas, was du teilen kannst?
Ja, das kann ich sehr gerne. Also im ersten Jahr 2021 sind wir natürlich sehr motiviert gestartet, wie du schon gesagt hattest. Wir haben diesen Jobtitel bekommen und ich habe auch noch einen Kollegen, der Peter Münzenmeier, der mit mir diese Reise gegangen ist. Und wir haben unheimlich viel versucht, sage ich mal, im Backend aufzubauen. Wir haben Kurse organisiert, wir haben komplette Learning Paths auf unseren Lernplattformen erstellt. Und als wir fertig werden, haben wir gesagt, schau, hier ist alles. Und dann haben wir gemerkt, auch in der Diskussion, einen Impact haben wir wirklich noch nicht generiert. Und das war wirklich sehr interessant. Das war das erste Mal, dass ich auch auf einem sehr strategischen Board eine Präsentation zusammen mit meinem Kollegen gehalten habe, in dem wir erklärt haben, okay, wie wollen wir weiterfahren und was hat jetzt im Prinzip dazu gehört. Und da ist der Aspekt Menschen und nah am Menschen und nah bei den Abteilungen zu sein, ist natürlich sehr essentiell. Wir sind auf der Gruppenstufe. Wir sind eine Organisation, die ist organisiert. Entweder ist man in einer Gruppenfunktion, einer Business Unit, oder man ist auf der Gruppenstufe. Und nur weil wir mit, in unserer Abteilung Group Data Services diese Services jetzt zur Verfügung gestellt haben, sind die nicht automatisch, angewendet worden. Das hat dazu geführt, dass Ende letzten Jahres haben wir unser Data Culture Team etwas aufgeteilt und wir haben im Prinzip einen Implementierungsservice sozusagen direkt der Business Unit gegeben. Das heißt, ich bin aktuell bei Corporate Solutions, das ist eine unserer Corporate Versicherungen, das ist eine Business Unit, die sehr stark im Industriebereich ist. Und mein Team implementiert sozusagen Data Culture mit Ihnen zusammen. Das heißt, mit Ihnen bringen wir die Data Stories heraus, wir machen gewisse Engagement Sessions, aber wir werden auch mit Ihnen zusammen Learning Paths gestalten und so weiter. Wir haben im Backend schon sehr viel, was wir anwenden können, aber mit der Business Unit selber machen wir das. Und dafür braucht es strategisches, Commitment von unserem Group Executive Committee und von unseren Senior Leaders. Und das haben wir im Prinzip dort bekommen, indem wir vorgestellt haben, was haben wir 7 Monate alles aufgebaut. Ich glaube, es war 7 oder 8 Monate, aber Impact konnten wir noch nicht nachweisen. Und jetzt, wir sind knapp ein Jahr später, kann ich ganz klar sagen, ich kann jetzt schon sagen, für das nächste Jahr sind wir so gut wie gebucht.
Spannend. Damit sind wir auch schon ein bisschen beim Ausblick. Jetzt haben wir ja viel wirklich erfahren. Auch vielen Dank für deine Offenheit da. Also wie ihr das Thema angegangen seid, wie es sich auch so ein bisschen verändert hat im Laufe der Zeit. Was steht jetzt an fürs nächste Jahr? Oder wo würdest du persönlich auch sagen, gut, so können wir den nächsten Schritt vielleicht auch nehmen im Bereich der Datenkultur bei der Swiss Re?
Für mich ist es auch immer noch eine Reise. Wo geht es hin? Und ich bin immer sehr daran interessiert, zu verstehen, wie entwickelt sich auch das Geschäft und das Business weiter. Und da sind wir natürlich bei der Rückversicherung, wie du das schon vorher gesagt hast, extrem stark im datengetriebenen Bereich. Ich sehe einfach unglaublich viele Möglichkeiten, wo wir noch nicht auf dem Level sind, wo wir es vielleicht gerne hätten, auch wenn wir vielleicht schon in manchen Dingen weiter sind. Das heißt, es gibt da noch unheimlich viel mehr Arbeit. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, in jedem Veränderungsmanagement gibt es am Anfang Leute, die man ganz stark mitziehen kann, ganz am Anfang. Und es gibt Leute, die sind skeptisch. Und ich bin immer sehr stark davon überzeugt, ich arbeite nur mit den Menschen, die wollen, denn ich habe nur eine gewisse Anzahl von Energie. Und wenn ich die Energie nur dafür aufwende, andere zu überzeugen, dann ist irgendwann meine Energie am Ende. Und ich habe die enttäuscht, die gern was mit uns gemacht hätten und habe die nicht wollten, immer noch nicht geändert. Aber es ist Veränderungsmanagement. Es gibt immer mehr, die verstehen, aha, das ist es, wie ich eure Unterstützung bekommen kann. Das bringt es mir am Ende. Das heißt, es kommen immer mehr auf diesen Bereich. Das heißt, da gibt es immer mehr. Persönlich denke ich, müssen wir in die Zukunft schauen, nicht nur den Datenbereich, sondern den ganzen Technologiebereich. Also das heißt, wir müssen uns überlegen, wie eine zukunftsorientierte Firma, die Kultur, so weiterbringen kann, dass all das unterstützt wird. Und da sehe ich gerade ganz stark, auch aus anderen Bereichen, Security. Wir reden sehr stark mit unserem AI Fairness Committee. Da geht es ganz viel um das Verstehen von Algorithmen, um Ethics und so weiter. Das heißt, das Thema an sich ist eins, was sich immer weiterentwickelt. Und ich glaube, Data Culture ist nichts, was sehr starr ist, sondern es gibt immer neue Aspekte, die wir mit reinbringen müssen, verständlicher machen müssen, damit sie am Ende zur Verhaltensänderung führen.
Das heißt, du sagst dann auch, deine Position Data Culture im Unternehmen braucht es noch sehr, sehr lange. Das ist eine Reise, die nicht bald zu Ende ist, nach dem Motto, okay, jetzt haben wir eine tolle Datenkultur. Das ist dann quasi Mission Accomplished, sondern es klingt jetzt für mich so, als würdest du sagen, da sind wir noch Jahrzehnte mindestens mit beschäftigt.
Dazu hat mich letztens jemand auf LinkedIn gefragt. Ich hatte auf einen AI-Post, der neue Slides generieren kann, hatte ich gefragt, ob es denn schon eine AI gibt, der die Slides dann lesen kann und für uns umsetzen kann und den Menschen, sage ich mal, ihr verständlich beizubringen, was sie jetzt ändern müssen an ihrem Verhalten. Und dann hatte mich darauf jemand gefragt, ob ich versuche, mich arbeitslos zu machen. Und darauf habe ich geantwortet, dass ich das ein sehr tolles Zukunftsziel sehe. Weil es würde heißen, wenn es nicht mehr solche Translator wie uns braucht, die versuchen, Daten, Technologien und digitale Sachen verständlicher zu machen, das würde ja implizit bedeuten, dass wir all diese Kompetenzen und Verhaltensweisen haben. Das heißt, wir können all dieses Potenzial, was das digitale Zeitalter, was diese Plattform, was Analytics, was vielleicht auch, wie wir die Risiken in Bann halten können bezüglich Fairness und Security, das würde ja heißen, wir machen all das inhärent richtig. Und ich denke, das ist ein tolles Ziel, was wir erreichen könnten. Daher, ich sehe, wir haben noch sehr viel Arbeit, aber ideal wäre natürlich, solche Menschen bei uns würde es nicht brauchen.
Super. Ein tolles Schlusswort. Bevor wir das beenden, vielleicht nochmal ein bisschen die Frage persönlich auch an dich. Gibt es Menschen oder andere Dinge, die dich da beeinflusst haben? Hast du Vorbilder? Vielleicht auch Ideen für weitere Gäste, für diesen Podcast? Also wo sagst du für das ganze Thema Datenkultur? Gibt es vielleicht noch weitere inspirierende Ideen, Anregungen? Also wo auch informierst du dich zum Beispiel ganz persönlich? Um da auch weiter eben ja, am Puls der Zeit zu bleiben zum Beispiel.
Ja, ich finde es ganz spannend. Ich bin immer sehr inspiriert, wenn ich in gewisse Universitäten hereinschaue. Ich war Anfang des Jahres auf der Applied Machine Learning Konferenz. Dort hat, glaube ich, der CEO von Hugging Face gesprochen. Sehr inspirierend, wie sie ihren Weg gefunden haben. Ich gehe sehr gerne in den Austausch, auch direkt mit Studenten. Wir haben tolle Graduates-Programme. Und ich hatte gestern erst wieder ein Gespräch mit jemandem, der ganz neu bei uns ist, mit ganz neuen Ideen. Das heißt, ich selber hole mir Informationen von natürlich dem Austausch mit Universitäten. Ich lese unheimlich gerne Bücher. Dann versuche ich natürlich da immer, mich auf den neuesten Stand zu halten. Aktuell hat, glaube ich, der Professor Martin Eppler ein ganz tolles Buch über Data Storytelling herausgebracht, was ich schon zum Teil gelesen habe, was ich ganz praktisch anwendbar finde. Du hast mich vorhin gefragt, okay, wo fange ich an? Da gibt es inzwischen schon ganz tolle Literatur. Ich schaue gerne an, ich glaube, du hattest schon einige meiner Data Culture Kollegen, mit denen ich mich auch aus anderen Businessbereichen austausche, wie Stephanie Babka von Merck. Ich habe mich mit den verschiedensten anderen Insurance Companies schon ausgetauscht, die auf dem gleichen Weg sind.
Ja, Bianca, ganz, ganz herzlichen Dank für deine geballte Kompetenz und Erfahrung, die du hier weitergegeben hast. Und ich fand das wirklich ganz toll und inspirierend, da von dir zu lernen, wie du jetzt die letzten Jahre quasi diese Datenkultur, die Data Culture Reise mitgestaltet hast bei der Swiss Re. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke dir, Carsten.